herzlich willkommen bei ZU, dem Podcast der Zeppelin-Universität. Zwischen Wirtschaft, Kultur und Politik.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wollten gleich mit dieser Musik einsteigen, mit dieser besonderen Atmosphäre weiblicher Musik. Nur gleich eben als Auftakt. Wir wollten aber gleich beginnen mit so einem kurzen Ausschnitt, einem Vorausblick auf das, was Sie heute hier hören sollen. Es soll ja um Musik von Frauen gehen. Wir wollen hören, wie diese Musik von Frauen klingt. Damit haben wir jetzt eben auch begonnen. Sie haben es sicher auch gleich gehört. Man, das hört es vielleicht heraus. Diese Musik klingt etwas anders. Ich hatte etwas Weiches, Zartes, Einfaches und doch Herzerwärmendes. Und um Ihnen dieses Erlebnis dieser etwas anderen Musik noch klarer vor Augen und Ohren zu führen, konnte ich unsere drei Musiker überzeugen, uns gleich ganz zu Anfang auch kurz drei Ausschnitte aus Werken von Männern vorzuspielen. Werke, die etwa aus der gleichen Epoche stammen, aber eben von männlichen Komponisten geschrieben worden sind. Der erste Ausschnitt stammt etwa aus einem Klaviertrio von Schumann. Sie hören also, das sind markante Gesten, scharfe Punktierungen, starke Kontraste zwischen laut und leise, eine sehr dezidierte, fast Beethoven-ähnlich virilen dominante Geste. Der zweite Ausschnitt stammt aus einem Klaviertrio von Mendelssohn. Sie hören also auch hier in diesem fortissimo gehämmerten Oktavenklavier diesen packenden, kraftvollen männlichen Zugriff von Mendelssohn, dem Schöpfer von feurigen Symphonien und mitreißenden Orchesterwerken. Der letzte Ausschnitt stammt von einem französischen Composer, der zeitgleich mit Lili Boulanger gelebt hat. Ja, Sie hören es also mit Ihren eigenen Ohren. Man kann es tatsächlich hören. Das bisher ist A Man's World gewesen, von der sich die nun folgende Musik dann auf ganz besondere Weise abheben wird. Oder vielleicht doch nicht. Vielleicht ist es doch ganz anders und vielleicht ist es doch nicht ganz so einfach. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie werden es mir nie verzeihen, aber ich habe Sie angelogen. Wir haben sie hereingelegt oder zumindest das versucht, denn wahrscheinlich und hoffentlich haben Sie von dem bisher von mir erzählten Unsinn keine Silbe geglaubt. Denn natürlich war alles ganz anders. Die einzige Musik, die Sie heute hier hören werden und die nachweislich ein Mann komponiert hat, das waren gerade die Takte ganz am Anfang, die ich versucht hatte, Ihnen als weibliche Musik unterzujubeln. Das war nämlich ein Ausschnitt aus Robert Schumanns Klaviertrio Opus 80 von 1847, das Robert ein Jahr nach dem Klaviertrio seiner Frau geschrieben hat. Also nach jenem Klaviertrio, aus dem Sie dann gleich nachfolgend einen Ausschnitt gehört haben, ein Ausschnitt angeblich männlicher Musik, den ich Ihnen als von Schumann angekündigt hatte, wobei der Nachname eben richtig war, aber der Vorname war Clara. Auch beim nächsten Stück war der Nachname fast richtig, denn die Komponistin ist Fania Hensel geborene Mendelssohn. Es handelt sich um Ausschnitt aus dem Klavier, das Sie heute zum Schluss hören werden. Und auch das letzte angeblich so männliche Klangbeispiele werden Sie heute noch einmal hören, weil es nämlich ebenfalls von einer Frau stammt, nämlich von Lili Boulanger, von der es ja auch nicht wirklich gelogen ist zu sagen, sie hätte zur selben Zeit gelebt wie Lili Boulanger. Was soll also dieses kleine Experiment? Wenn Sie, wie ich dann doch hoffe, vielleicht ein kleines bisschen hereingefallen sind auf meine gefälschten Höranweisungen, dann könnte das zeigen, dass die Unterscheidung männlich-weiblich hier, wie in so vielen anderen Fällen, nicht greift, nicht trägt, nichts sagt und nichts erklärt. Aber sie zeigt auch, dass wir sie trotzdem gern verwenden würden, dass wir diesen Unterschied vielleicht doch gerne hören würden, dass wir uns, wie so vielen anderen Gelegenheiten bei unserem Wahrnehmen und Denken, an von ihr orientieren und leiten und dann eben auch fehlleiten lassen. Wir benutzen die Mann-Frau-Unterscheidung gern für Zuschreibungen, für Charakterisieren und lassen uns offenbar gern auf eine Welt ein, die sich mit dieser Unterscheidung scheinbar bequem sortieren, die sich gern in diese Schubladen stecken lässt. Wenn das so ist, muss ich aber eine Veranstaltung wie diese, die explizit und exklusiv Musik von Frauen verspricht, fragen lassen, ob sie nicht genau dieses Schubladen-Sortierungsdifferenzdenken befördert, ob es nicht besser gewesen wäre, die bisher wenig gespielte unbekannte Musik von bisher wenig gespielten unbekannten Frauen in ein ganz normales, gemischtes Programm aufzunehmen und die jahrzehntelange, jahrhundertelange Benachteiligung einfach durch so etwas wie Gleichberechtigung und Gleichbehandlung aufzuheben. Aber damit würde man sich dann doch die Chance vergeben, doch vielleicht dem Besonderen an weiblicher Musik auf die Spur zu kommen, auch wenn das, wie die kleine Hör ihre Führung zeigen sollte, so einfach nicht ist. Immerhin wird man sagen müssen, dass die Grundidee dieses Konzerts, der Musik von Frauen eine eigene exklusive Plattform zu bereiten, keineswegs neu und pionierhaft ist. In Tübingen gab es im Oktober 23 erst ein Komponistinnenfest. Das Zeitungsartikel hat geschrieben, die Musik ist weiblich. In Frankfurt gibt es seit 2022 ein Komponistinnenmusikfestival. Am ZKM Karlsruhe gab es im April 2020 eine Feminale der Musik. Seit vielen Jahren gibt es schon den Musikverlag Furore, der nur Musik von Komponistinnen herausbringt und damit eben auch schon lange nicht wirklich mehr Furore macht. In München gibt es einen eingetragenen Verein Musica Femina München e.V. Es gibt einen Film Komponistin von 2019, der drei der heute hier präsentierten Komponisten porträtiert. Es gibt Künstlerinnen und weibliche Ensembles, die nur Musik von Frauen spielen. Die Tage der neuen Musik in Donaueschingen haben mit Lydia Rilling jetzt eine weibliche künstlerische Leiterin. Das Programm war im letzten Jahr, konnte man lesen, weiblicher als je zuvor. 18 von 23 Uraufführungen stammten von Komponistinnen und sogar die Grammys sind weiblich, konnte man in diesem Februar in den Zeitungen lesen. Und last but not least, bei der Langen Nacht der Musik am 27.04., zu der ich Sie auch herzlich einladen darf, sind erstmals die Hälfte aller auftretenden Künstlerinnen Frauen. Alle diese Unternehmungen und Veranstaltungen zeigen ja zumindest, dass man sich mittlerweile von den überheblichen männlichen Vorurteilen entfernt hat, dass eine von Frauen komponierte Musik zwar ganz okay sei, aber eben zum Beispiel Frauenzimmerarbeit, bei denen es immer an Kraft und an Erfindung fehlt oder die gar weibisch sentimental sei. Aber was machen wir, wenn genau diese Formulierungen von einer Frau stammen, und zwar von der Komponistin selbst, die so über ihr eigenes Werk spricht? Denn genau das ist der Fall. So hat Clara Schumann es über ihr Klaviertrio G-Moll am 2.10.1846 in ihr Tagebuch geschrieben. Ich zitiere nochmal: Es geht doch nichts über das Vergnügen, etwas selbst komponiert zu haben und dann zu hören. Es sind einige hübsche Stellen in dem Trio, also in ihrem eigenen Trio. Und wie ich glaube, ist es auch in der Form ziemlich gelungen. Natürlich bleibt es immer Frauenzimmerarbeit, bei denen es immer an Kraft und hier und da an Erfindung fehlt. Und ein Jahr später schreibt sie, dass es im Vergleich mit Robert Schumanns D-Moll-Klavier-Trio eben gar weibisch sentimental klinge. Aber diese offenbar sehr selbstkritische Komponistin Clara Schumann, älteren Semestern auch noch von Briefmarken und vom 100-Markschein bekannt, ist hervorgetreten als in vielen Ländern gefeierte Konzertpianistin. Sie hat das Format des reinen Klavierabends revolutioniert und durchgesetzt, dass man eben auch nur Klavier spielen kann an einem Abend. Sie hat sich verdient gemacht um die neue Musik vieler anderer Komponisten, nicht zuletzt um die Werke ihres Mannes, den sie um 40 Jahre überlebt hat. Sie hat neben ihren Konzertreisen und ihren 6 Kindern, die Fehlgeburten nicht mitgerechnet, neben Klavierunterricht und Lehre an verschiedenen Konservatorien auch immer wieder komponiert. Am Ende ihres Lebens sind es ca. 100 Werke. Ihre zitierte selbstkritische Äußerung wurde damals von der Kritik übrigens nicht geteilt. Das unter familiär sehr schwierigen Bedingungen entstandene Werk wurde gelobt. Ein Rezensent sieht in dem von einer wehmütigen, stillen Trauer umflossenen Werk eine ruhige Beherrschung der formellen Kunstmittel. Die innere Arbeit wie die äußere Gestaltung sei von geschickter und fester Hand, frei von Sucht nach Originalität, von Effekthascherei, von allem überflüssig und über allem wehe ein zarter, poetischer Duft, der das Ganze zum Kunstwerk weiht. Auch sie selbst hat es immerhin auch noch 1877 noch gespielt. Ganz zu unzufrieden war sie dann offenbar doch nicht mit ihrem Opus 17, das, von dem man auch lesen kann, sei Claras Meisterwerk. Kurze technische Hinweise noch, bevor wir jetzt endlich richtig beginnen. Bitte schalten Sie Ihr Handys aus und nur für die Stirn, bitte gehen Sie, wenn Sie unbedingt schon früher gehen müssen, bitte nicht während der Stücke, sondern in den Pausen dazwischen. Kein Einzelstück heute Abend dauert länger als 5 Minuten. Vielen Dank. Hören Sie nun, und ich schwöre es, diesmal ist es die wahre, die reine Wahrheit und nichts als die Wahrheit, Clara Schumann. Es spielen Anna Miskutenko, Frank Westphal und Jürgen Jakob.
Thank you.
Melanie Bonny hat ihren Namen als Komponistin immer nur mit Mel oder mit M Bonny angegeben. Nur so konnte sie für einen Mann gehalten und als Kompositeur und eben nicht als Kompositrice firmierend zum Beispiel einen Kompositionspreis gewinnen und hat unter diesem Namen rund 300 Kompositionen geschrieben, dann darunter viele geistliche Werke, 60 Klavierstücke in 11 Bänden, 30 Werke für Orgel, 20 Kammermusikwerke. Camille Saint-Saëns, Sie wissen ja von den, vom Karneval der Tiere, nachdem er eine Aufführung ihres Klavierquartetts gehört hatte, soll trauriger und typischerweise gesagt haben, ich hätte nie geglaubt, dass eine Frau so etwas schreiben kann. Sie kennt alle geschickten Tricks des Komponistenhandwerks. Mel Bonny hatte in César Franck einen frühen Förderer und in Claude Debussy einen frühen Mitschüler, zu dessen Impressionismus auch ihre Musik oft tendiert, freilich ohne die radikale Abwehr von der Tonalität. Wir sind also mit den nächsten beiden Stücken nicht nur 60 Jahre später, sondern wir sind auch musikalisch in einem anderen Universum, nämlich dem des französischen Impressionismus, dem sogenannten Postromantizismus, ein Übergangsstil zwischen Spätromantik und Frühmoderne, wenn man mit solchen Kategorien, weiteren Schubladenetiketten denn überhaupt um sich werfen will. Die beiden Werke Abend und Morgen, die Sie jetzt hören werden, sind 1907 entstanden in Bonnys ertragreichster Schaffensperiode, in ihrem ebenfalls sehr schwierigen, wie man sagen muss, für ein Frauenschicksal recht typischen Lebensproblem, eine familiär bedingte Trennung vom Geliebten, eine familiär gewollte Verheiratung mit einem viel älteren Mann, eine aufgezwungene Mutterrolle, Krankheiten, die Verkennung ihres Talents, die Nichtveröffentlichung ihrer Werke. Erst in den letzten 20 Jahren werden ihre Sachen jetzt wieder aufgelegt beim schon erwähnten Furore Verlag, in dessen Vorwort zur Ausgabe der beiden Stücke die erforderliche hohe Kompetenz des Klavierspielers betont wird. Der Klavierpart sei, kann man da lesen, häufig sehr anspruchsvoll und verlangt vom Pianisten außergewöhnliche klangliche Sensibilität, rhythmische Standfestigkeit und Vertrautheit mit den stilistischen Eigentümlichkeiten des französischen Postromantismus und des Impressionismus. Außerdem heißt es da in typischem Konzertführerprosa-Stil, während in Soir, also in diesem Stück Abend, große sangliche Melodiebögen dominieren und eine Abendstimmung mit beschaulicher und beruhigender Atmosphäre gezeichnet wird, ist Matin der Versuch, den Tagesbeginn, das Erwachen der Natur mit seinen mannigfachen Facetten und Stimmungsnuancen zu beschreiben. Dem sei wie ihm wolle. Das Problem mit Programmmusik ist ja auch die gewisse Beliebigkeit solcher Deutungen. Der Text spricht hier ja auch dann noch vom Rauschen der Blätter, von Vogelrufen, von Spielen des Lichts in den Tauperlen. Das kann man alles so machen und sagen. Aber wir machen, habe ich mir gedacht, lieber wieder ein kleines Blindverkostungshörexperiment daraus und sagen Ihnen nicht, ob wir zuerst den Abend spielen oder den Morgen. Machen Sie sich also selbst ein Bild oder beziehungsweise machen Sie sich eben lieber keines und lassen Sie die Musik als solche ganz ohne rauschende Blätter, Vogelrufe oder Lichtspiele auf sich wirken.
Thank you. Thank you.
und Sie haben es erraten. Wir haben natürlich zuerst den Abend gespielt, Dallemore. Mit Lili Boulangers beiden Stücken Don Matin de Printemps und D'un Soir Triste sind wir thematisch zwar scheinbar ganz nah bei Melboni und es sind auch nur 11 weitere Jahre ins Land gegangen, aber man wird sagen, was für welche. Und wie Sie gleich hören werden, sind wir nämlich auch sofort in einer ganz anderen Klangwelt. Lili Boulanger, die der ukrainisch-italienische Dirigent Igor Malkiewicz schlicht für die größte Komponistin der Musikgeschichte hält, hat sich dieses Lob in einem sehr kurzen, durch schwere Krankheit gezeichneten Leben verdienen müssen. Sie spielte Geige, Cello, Harfe und Klavier. Mit 12 Jahren wird sie am Konservatorium in Paris aufgenommen, wo sie unter anderem von Fauré unterrichtet wird, allerdings aus Gesundheitsgründen meist nur schriftlich teilnehmen kann im Unterricht, wie sie überhaupt oft allein war. Sie gewinnt 1913 als erste Frau überhaupt den begehrten Kompositionspreis Prix de Rome. Ihre Schwester Nadia Boulanger, die als Kompositionspädagogin und Komponistenmacherin in die Musikgeschichte eingegangen ist, hat ihr zu Ehren einen bis heute existierenden Preis gestiftet. Lili Boulangers Musik, die sich auch an Igor Strawinsky orientiert, war wegweisend für Komponisten wie Olivier Messiaen und Arthur Honegger. Zu den beiden Werken, eines traurigen Abends und eines Frühlingmorgens, will ich nicht viel sagen. Komponiert wurden sie um 1917, 1918, also schon mit der Erfahrung des Weltkriegs, der ihren Aufenthalt in Rom und auch sonst ihr Leben und das wie so viele unterbrach. Ich bin aber bei der Vorbereitung dieses Abends etwas früher im Zeitraum entstandenen Manuskript von Lili Boulanger hängen geblieben, einem Notenblatt für ein Klavierwerk. Das Klavierwerk heißt Le Vieux Jardin und es zeigt zu Beginn der ersten Notenzeile eine seltsame Eintragung. Sie haben es vielleicht auf der Rückseite des Flyers gesehen. Das Stück selbst, dieses Stück in einem alten Garten, klingt ungefähr so. Das ist nur der Anfang. In der Handschrift von Lili Boulanger stehen da als Vorzeichen nicht weniger als 7 Bs. Und dahinter auf Französisch der Satz, ich bin untröstlich, weil des Moll mich einschüchtert. Was kann man in diesem Fall tun? Dann erst, als hätte sie sich besonnen, beginnt sie das Stück mit anderen Vorzeichen, mit 4 Kreuzen und einem relativ eindeutigen Cis-Moll-Akkord, also einem Stück in Cis-Moll, was ja de facto des Moll ist, wenn man dank der sogenannten enharmonischen Verwechslung, aber es ist eben doch nicht wirklich des Moll, wenn man des Moll unbedingt haben will. Für des Moll bräuchte man aber nicht nur 7, sondern 8 Bs. 7 Bs wäre bekanntlich Hes-Dur mit der Mollparallele As-Moll. 8 Bs wäre Fes-Dur beziehungsweise eben das eigentlich gewünschte des Moll. Das eigentliche Problem ist aber nun, dass dieses dafür nötige 8. B ein Hesses sein müsste, ein H also, das erst zum B und dann nochmal einen Halbton tiefer zum klingenden A erniedrigt werden müsste, ein Hesses also, dass man ein Doppel-B genau auf der Mittellinie bräuchte und Doppel-B sind als allgemeine Tonartvorzeichen, als Generalvorzeichen schlicht nicht vorgesehen. Die von Frau Boulanger eigentlich gewünschte Tonart des Moll lässt sich also gar nicht schreiben. Das bekümmert sie eben. Und lässt sie dann auf die herkömmlich einfachere Schreibweise Cis-Moll ausweichen. Es ist nun überhaupt nicht notwendig, diese vielleicht etwas komplizierten musiktheoretischen Hintergründe zu verstehen. Ich würde nur gern Ihr Augenmerk auf eine andere Eintragung auf diesem Notenblatt richten. 3. Juni 1914 steht da rechts oben. Das heißt, Lili Boulanger plagen diese Notationsprobleme genau in dem Monat, in dem ein paar Jahre später in Sarajevo jene Schüsse fallen werden, die mit dem Weltkrieg die epochale Katastrophe auslösen, die Europa in den vollständigen Ruin stürzen wird. Eine Gewaltkatastrophe, von der sich der Kontinent, wenn man es langfristig, also etwa bis zum 24. Februar 2022 sieht, bis heute nicht erholt hat. Wenn Sie heute Abend doch noch einen Vergleich anstellen wollen zwischen dem, was Frauen können und tun und dem, was Männer können und tun mit der Welt, in der sie leben, dann könnte man sich vielleicht diesen Kontrast vor Augen halten, während es ein paar Tage später eben sicherlich ausschließlich Männer sind, die von Nationalismus, Hass, Dominanz und Gewaltlust getrieben, mit vollem Bewusstsein die Zerstörung und den Untergang der Welt, wie man sie kannte, anzetteln, sitzt eine 21-jährige junge Frau in einem alten französischen Garten und überlegt sich verzweifelt, wie sie ein Stück in Des Moll schreiben kann. Meine Damen und Herren, hören Sie die zwei kurz vor ihrem Tod entstandenen Stücke der 24 Jahre alten Lili Boulanger.
Thank you.
Das letzte Werk des Abends gehört in das Todesjahr einer früh verstorbenen Frau. Gleichwohl kehren wir mit Fanny Hensel wieder in eine etwas frühere, 70 Jahre ältere, vielleicht doch noch etwas ruhigere, weniger dramatische Epoche zurück in die Mitte des 19. Jahrhunderts, als die Welt vielleicht noch in Ordnung schien, aber auch damals nicht so ganz. Man könnte ja zum Beispiel die Fangfrage stellen, was ist schlimmer für eine talentierte Komponistin, als in eine unmusikalische Familie hineingeboren zu sein? Noch schlimmer ist es, in eine musikalische Familie hineingeboren zu sein. Zumindest dieser Verdacht muss sich beim Blick auf das Leben von Fanny Hensel, geborene Mendelssohn, regen. Denn obwohl vieles in ihrer Familie geradezu ideal für eine Musikerin war, sie hat in ihrer finanziell durch den väterlichen Bankier gesicherten Familie eine umfassende Ausbildung genossen, früh Shakespeare und Jean-Paul gelesen, mit 13 Jahren konnte sie alle Preludien und Fugen des wohltemperierten Klaviers auswendig spielen, hat brilliert bei den häuslichen Sonntagsmusiken an der Seite ihres Bruders Felix am Klavier und in ersten Kompositionen. Obwohl dies alles so war, war der Verweis auf den genauso musikalisch begabten Bruder, gleich begabt, hat schon Goethe geschrieben, der beide kennengelernt hatte, war Grund genug, sich selbst einzuschränken und sie höchstens auf die eher kleineren, angeblich weiblicheren Kompositionsformen zu beschränken, also Romanzen, Lieder, Klavierstücke für die intime Sphäre des Salons. Bekannt und immer wieder zitiert wird der Brief ihres Vaters, der eben nur Felix die öffentliche Karriere gönnen will, weil er damit, vermutlich zu Recht, einen gewissen Ehrgeiz verbindet, der ihm nicht weiblich erscheint. Und ich zitiere, und nur das Weibliche ziert die Frauen. Der Vater schreibt, die Musik wird für ihn vielleicht Beruf, während sie für dich stets nur Zierde, niemals Grundbass deines Seins und Tuns werden kann und soll. Das hat sie zwar dann, Gott sei Dank, nicht davon abgehalten, nicht vom Komponieren abgehalten. 500 Werke sind immerhin trotzdem entstanden, aber sie hat es doch vom Publizieren oder von öffentlicher Bekanntheit und Geltung abgehalten. Auch ihrem Kompositorenschaffen hat also wie bei Clara Schumann die Nähe zu einem ebenfalls unberuflich komponierenden Mann nicht nur gut getan. Auch sie hat die typisch männlichen Vorbehalte gegen weibliches Komponieren internalisiert. Sie schreibt sich selbst eine weichliche Schreibart zu. Es fehle ihr die Kraft, die Gedanken gehörig festzuhalten, ihnen die nötige Konsistenz zu geben. Daher gelingen mir, schreibt sie, am besten Lieder, wozu eine ebenfalls ein hübscher Einfall ohne viel Kraft der Durchführung gehört. Sie dürfen und müssen daher jetzt heute Abend Fanny gegen Fanny verteidigen und beim Hören ihres späten Klaviertrios Opus 11 in D-Moll, in dem sich Fanny Hensel auch etwas aus der Sonderform der privaten Öffentlichkeit ihrer häuslichen Musiken herausschreiben will. Sie wagt es nämlich nun, Werke unter eigenem Namen zu publizieren. Zum einen ganz nüchtern verfolgen, wie sie solche formalen Probleme löst, wie die der Verteilung der Spielanteile unter den drei Instrumenten, wann und inwiefern das Trio sich auf ein Duo reduziert, wann die zwei Instrumente zusammenspielen gegen das Klavier, wo und wie oft und wie das Klavier zum reinen Begleitinstrument wird, wo es hingegen als drittes Melodieinstrument ebenbürtig neben die beiden anderen trifft. Man könnte auch darauf achten, welche Rolle das Cello spielen darf, denn man wird sagen können, die Geschichte des Klaviertrios ist ein bisschen die Geschichte der Emanzipation des Cellos vom reinen Bassinstrument zum gleichberechtigten Melodieinstrument. Wenn wir hier zum Beispiel jetzt heute Haydn-Trios spielen würden, hätte Herr Westphal einen deutlich entspannteren Abend. Dann ist bemerkenswert in diesem viersätzigen Werk, dass sich an den furios schließenden ersten Satz in D-Moll ein Andante espressivo in A-Dur anschließt, das am Ende im Pianissimo verklingt und ohne Pause Attacca in einen mit Lied überschriebenen Satz übergeht. Das ist nicht nur ein schöner kompositorischer Einfall, sondern auch wichtig für die Frage, wann sie klatschen dürfen. Denn das heißt, es gibt eigentlich nur drei Stücke mit zwei richtigen Pausen, obwohl im Programm vier stehen. Im Finalesatz wird es dann am deutlichsten, dass man, wenn man die Gage für die Musiker nach Anzahl der zu spielenden Noten berechnen würde und nach Anzahl der solistisch zu spielenden Noten, dann Herr Jakob am Klavier circa das Zehnfache des anderen beiden verdienen müsste heute Abend. Herr Westphal, wir haben ja Gott sei Dank uns auf eine Pauschale für alle geeinigt. Sie müssen dann schauen, wie Sie das untereinander ausmachen. Sie können ja vielleicht noch am Schluss noch eine Solo-Suite spielen, dann gleicht sie wieder aus. Meine Damen und Herren, die Musik soll heute Abend das erste und das letzte Wort haben, denn deswegen darf ich mich jetzt schon von Ihnen verabschieden, obwohl natürlich noch sehr viel zu sagen wäre und zu hören wäre zum Thema Frauenmusik. Man könnte daraus eine ganze Konzertreihe machen, ein Festival, eine lange Nacht der Frauenmusik. Darüber könnten wir gemeinsam nachdenken. Für heute will ich mich bei Ihnen für Ihre Anwesenheit bei diesem ersten Versuch bedanken, bei den Musikerinnen fürs Mitmachen und fürs Eingehen auf diese paar seltsame Präsentationsideen, bei allen hier im Hause, die geholfen haben, das vorzubereiten, bei der Kollegin Rahel Spörer besonders. Sie sind auch eingeladen, nachher draußen an der Bar, die die Studierenden extra für Sie noch geöffnet haben, noch etwas zu trinken und zu essen und mit uns zu plaudern, wenn Sie Lust haben. Und dazu jetzt noch der handelsübliche Hinweis auf unsere allbekannte Spendenbedürftigkeit. Wir haben heute keinen Eintritt verlangt und wir stellen Ihnen jetzt auch kein aufdringliches Körbchen hin oder sowas beim Ausgang. Aber wenn es Ihnen gefallen hat und Sie nachher noch etwas draußen trinken und essen, dann freuen wir uns für unsere Kostendeckung über jeden Euro über dem Kaufpreis, den Sie in die eigens dafür aufgestellte Spendenbox werfen. Und ich habe, glaube ich, wirklich gerade Euro gesagt. Ich meine natürlich, wir freuen uns über jeden Euro-Schein über dem Kaufpreis. Wir bedanken uns auch im Voraus. Meine sehr verehrten Damen und Herren, kommen Sie dann gut nach Hause und vielleicht auch bald wieder hier in die ZU. Jetzt aber hören wir Fanny Hensels Klaviertrio in D-Moll mit Anna Mischkutinok, Frank Westphal und Jürgen Jakob. Thank you.
Thank you. Geschätztes Publikum, Sie werden die Musik, die wir jetzt spielen, erkennen. Damit lösen wir das Rätsel von Melbonie. Spielen wir jetzt den Abend.
ZU, der Podcast der Zeppelin-Universität. Alle Informationen zu unseren Studiengängen und Forschungsgebieten finden Sie im Internet unter zu.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und sagen bis zum nächsten Mal.